Tag zusammen zu einer neuen Ausgabe von Klima und Kohle. Heute wieder gemeinsam mit Christian Kamlott. Tag, Christian.
Hi, Hendrik.
Du hattest ein ganz interessantes Thema, was wir im Vorfeld so ein bisschen besprochen haben, zum Thema Innovationsfähigkeit von Deutschland und Europa, vor allem im Vergleich, wie stehen wir eigentlich global? Leit doch mal kurz ein. Ich fand den Artikel, den du mir geschickt hast, ganz gut, aber du steckst da ein bisschen tiefer drin. Worum geht's? Was ist das Problem?
Ja, also ich bin so ein bisschen getriggert worden von einem Artikel, den ich gelesen habe. Nicht den Artikel, den ich dir später geschickt habe, sondern von einer anderen Statistik. Da ging es darum, wie viel Wagniskapital, also Venture Capital, das ist eine Finanzierung für junge, in der Regel sehr risikoreiche Unternehmen, warum in Europa, insbesondere in Deutschland, so wenig Kapital allokiert wird, während in USA beispielsweise ein Vielfaches davon allokiert wird. Und das ist deshalb wichtig, weil wenn wir von Venture Capital und Risikokapital reden, dann geht das natürlich in aller Regel in innovative, neue, oftmals technologieorientierte Unternehmen. Und das sind die Themen, die wir gerade überall hören, sehen und lesen, nämlich künstliche Intelligenz, Digitalisierungsthemen, IT, alles sowas. Und wir alle wissen natürlich, da schlägt das Herz heutzutage nicht mehr in Europa, sondern da gibt es zwei ganz große Player auf der Welt inzwischen, die sich da betteln, und das sind die USA und China. Dort spielt die Musik in Sachen künstliche Intelligenz beispielsweise. Und wir alle fühlen ja vielleicht schon so ein bisschen, dass das unsere Welt stark verändert und dass es vielleicht eine gute Idee wäre, wenn wir da irgendwie mitspielen und ein Stake drin haben. Und als ich gelesen habe, wie wenig Kapital bei uns investiert wird und wie viel in diesen anderen Ländern, drängt sich ja, finde ich, automatisch die Frage auf und man fragt sich, stopp, hallo, warum? Da muss es ja Gründe geben, das ist ja kein Zufall. Und daraufhin habe ich ein bisschen geguckt und recherchiert und dann bin ich auf diesen Artikel gestoßen, den ich dir auch geschickt habe. Und das war sehr, sehr spannend für mich, weil ich weil das Zusammenhänge waren, die mir bekannt vorkommen, aus teilweise anderen echten Situationen, aber die ich in diesem Kontext so noch nicht betrachtet habe. Und deswegen habe ich gedacht, das ist bestimmt ein spannendes Thema, das hier in unserer Podcast-Runde mal zu diskutieren. Es ist gut, wenn sowas verbreitet wird und wenn Leute so ein bisschen angestupst werden, darüber nachzudenken.
Ja, also ich habe in den Artikel auch mal reingeguckt. Der ist wirklich ganz interessant, weil er natürlich die Probleme, es sind Probleme, mal adressiert, die wir in Deutschland, wobei der Fokus liegt ja dann eigentlich eher auf Europa, im Vergleich zu den großen beiden Playern, China und USA, die ja komplett unterschiedliche Herangehensweisen haben. Ne? Also USA komplett, vor allem jetzt aktuell, hardcore wirtschaftsliberal, währenddessen die Chinesen strategische Planwirtschaft, also komplettes Gegenmodell, aber dennoch marktwirtschaftlich hoch erfolgreich. Du siehst ja, die haben ja genau die strategischen Themenfelder, die gerade innovativ sind, besetzt. Also KI, Elektromobilität, Solar, also die Industrien wirklich strategisch aufgebaut und zur Weltmarktführerschaft gebracht, wie es dann vor 40 Jahren die Japaner gemacht haben.
Und vor 80 Jahren die Deutschen.
Genau, ja, wobei, da habe ich mich jetzt gefragt, kommen wir gleich mal zu, war das vor 80 Jahren nach Ende des Zweiten Weltkriegs so oder war das nicht eigentlich in Anführungszeichen nur eine Folge der US-amerikanischen Wirtschaftsförderung mit dem Marshallplan und dem Wiederaufbau, weil ja hier wirklich alles in Trümmern lag und es deswegen so schnell voranging.
Ich habe daran gedacht, vielleicht war 80 nicht die richtige Zahl. Ich habe jetzt eher daran gedacht, dass Deutschland bei technologischer Innovation ja über viele Dekaden tatsächlich eine weltmarktführende Position eingenommen hat. Denk mal an Maschinen- und Anlagenbau, an Automobilbau, anfänglich auch bei Computern. Das sind alles Industrien gewesen, die Welt sehr stark verändert haben, die disruptiv waren damals, jeweils zu ihrer Zeit, und die ganz maßgeblich von deutschen Talenten befeuert wurden. Und ich finde, da darf man schon mal fragen, was haben wir eigentlich falsch gemacht, dass das heute nicht mehr so ist, dass heute die großen Räder gedreht werden ohne deutsche Beteiligung außerhalb von Deutschland. Und man muss fragen, was bedeutet das für morgen, für unsere Kinder?
Ja, genau. Also vielleicht mal kurz zum Artikel. Also ich denke mal, es sind so vier Aspekte, die beiden Autoren, also den Link zu dem Artikel können wir in den Shownotes nochmal platzieren. Weil die wichtigsten Aspekte sind einmal das Thema Beschäftigungsschutz, ne? Also diese hohe Kündigungsschutz. Gut, wir sehen jetzt gerade in den USA, die drehen komplett steil. Das sollte sicherlich auch nicht das Ziel sein. Wir haben ein paar Länder in Europa, wie die Niederlande und Dänemark, die ein sehr interessantes Kündigungsschutzgesetz haben, mit dieser Flexicurity. Dann haben wir zweite Herausforderung, die hohen Kosten, wenn du jetzt, also du hast gerade schon gesagt, mit dem Wagniskapital, du musst halt risikoaffin sein und du musst auch sagen, wenn es scheitert, scheitert's. Das Geld ist zwar weg, aber irgendein Ding wird mal funktionieren und das fliegt dann. Dann, dritter Aspekt ist, Europa, gar nicht nur Deutschland, investiert einfach viel zu wenig in Hightech-Forschungsprojekte. Also die Amerikaner investieren das Sechsfache, die Chinesen das Doppelte, vielleicht zur EU. Währenddessen wir in Europa vor allen Dingen in traditionelle Industrien, ne, du hast gerade schon die Automobilindustrie gesagt, Luftfahrt, also das ist das Problem. Naja, und das führt einfach dazu, dass die die Produktivität einfach sinkt. Und damit haben wir natürlich also langfristig ein Problem, wie du gerade richtig sagtest.
Ja, das, was wir heute noch nicht spüren, aber was wir irgendwann natürlich spüren werden und was auf eine gewisse Weise diese Lücke, die jetzt entstanden ist, die ist ja noch leise. Das merken wir noch gar nicht. Aber ob sie noch, die kann man wahrscheinlich gar nicht mehr aufholen. Das ist schon ein bisschen dramatisch. Aber lass uns gerne mal drauf gucken für die Hörer, was so ein paar ganz konkrete Postulate waren, die da drin standen, die ich auch super spannend fand. Also am Ende ist es ja, wenn man sich fragt, es wird investiert, dann muss man sich ja fragen, wer steckt Geld, warum, wo rein? Und das hat am Ende eine oftmals sehr simple Antwort, nämlich die Leute investieren ihr Geld dort, wo es die besten Rendite-Risikoprofile verspricht. Und wenn ich halt in eine innovative Industrie Geld stecke, dann darf ich völlig zu Recht auch auf den ersten Blick unverschämt hohe Returns erwarten. Das hat damit zu tun, was du eben gerade schon genannt hast. Ich investiere eben nicht in ein Projekt und weiß, das wird mir mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit satte Renditen erwirtschaften, sondern, was weiß ich, 80% dieser Projekte, die wird es in ein paar Jahren gar nicht mehr geben. Das ist halt bei Innovationen so. Da muss getestet und probiert werden und vieles stirbt auch wieder. Und dieses eine Projekt oder diese 20% der Projekte, die dann überleben, die müssen so viel bringen, dass das alles andere kompensiert. Ja, deswegen darf man hohe Renditen erwirtschaften, weil man hohe Risiken eingeht, hohe Ausfallrisiken hat und wenn man auch natürlich bestimmte Ausfälle mit einkalkulieren muss über die Zeit. Ja. Und jetzt darf man sich fragen, okay, was macht denn dieses Ausfallrisiko eigentlich aus? Und da wurde in dem Artikel von sogenannten Restrukturierungskosten gesprochen. Und das klingt da so ein bisschen technisch und hölzern, aber eigentlich ist damit gemeint, was passiert, wenn ich feststelle, mein Projekt, was ich hier aufgesetzt habe mit meiner coolen Softwarefirma, das fliegt einfach nicht. Das funktioniert nicht und da waren Denkfehler drin oder man kann sich das vielleicht auch gut mit Medikamenten vorstellen. Man forscht jahrelang an irgendeinem Medikament und das ist immer vielversprechend und ganz viele Laborergebnisse und dann kommt aber irgendwann doch eine enttäuschende Nachricht und es lässt sich dann doch nicht in ein vernünftiges Medikament machen und man muss dieses Projekt wieder auslaufen lassen. Was macht man dann? Dann muss man die Leute, die damit befasst waren, die man dafür eingestellt hat, auch wieder entlassen können. Und das ist ein ganz großes Problem, folgt man den Argumenten dieses Artikels, weil in anderen Ländern, genannt wurde da tatsächlich Skandinavien als ein Musterbeispiel für eine wesentlich flexiblere Arbeitsmarktpolitik, aber vor allem halt USA, wo das viel einfacher geht. Die können viel schneller auf solche Kursänderungen reagieren. Das sieht man auch, wenn man das mal anguckt, was passiert, wenn, was weiß ich, Meta sich entscheidet, aus dem einen raus in das andere reinzugehen, dann entlassen die mal ganz fix 20.000 Leute. Das war jetzt vor einiger Zeit eine Schlagzeile. Und die müssen dann halt keine Millionen Abfindungen für diese 20.000 Leute, die mit Sicherheit hoch bezahlt waren, wenn sie bei so einem Konzern wie Meta arbeiten, bezahlen, sondern die fliegen einfach raus und dann werden manchmal dieselben, oftmals aber andere dann halt auf ein anderes Projekt gesetzt. Und das ist halt in Deutschland undenkbar. Wenn ein größeres Unternehmen, da reden wir schon bei über 20 Leute, anfängt zu entlassen, dann ist das ein riesengroßes, kompliziertes arbeitsrechtliches Ding, weil man kann nicht einfach so Leute entlassen, ohne Sozialpläne, ohne Abfindungen und so weiter. Und das merkt der Kapitalmarkt und berechnet dieses Risiko, was ja zu einer Verzögerung führt. Also wenn SAP als das deutsche größte Softwareunternehmen oder das eines der größten europäischen Softwareunternehmen sich vorstellt, es investiert jetzt in ein ganz besonders innovatives Projekt und setzt da halt mal 1.000 Mitarbeiter drauf, dann wissen die, in 5 Jahren kann es sein, oder schon vielleicht in 1,5 Jahren, wir müssen die Leute wieder entlassen, weil das hat nicht funktioniert, dass das in Deutschland verrückt teuer wird, solche Leute zu entlassen. Deswegen werden die diese Projekte in Deutschland gar nicht aufsetzen, sondern diese Projekte werden gleich in ganz anderen Arbeitsmarktumgebungen aufgesetzt, nämlich in Amerika. Und das nimmt uns dass die Innovationskraft. Damit ist natürlich, dass das Geschäftsmodell, was dort entsteht, nie hier, sondern immer da drüben. Und das ist das Problem. Und das weiß auch das Geld und folgt dieser unternehmerischen Logik. Und deswegen wird es in den USA, nicht in Europa eingesetzt. Eigentlich ganz simpel und auch ganz nachvollziehbar. Weil wenn man damit mal zu tun hatte als Unternehmer und so, dann weiß man, das hat mir sogar mal ein Anwalt gesagt, mit dem ich als eigener Unternehmer zu tun hatte, als es um eine Entlassung ging, da hat er gesagt, Christian, ich weiß, das kannst du nicht verstehen. Das ist halt deutsches Arbeitsrecht. Geh ans Bundesarbeitsgericht nach Erfurt und red mit denen, aber das kann man mit normalen Argumenten nicht nachvollziehen. Schlucks ist eben so, du musst das zahlen. Und wenn man das mal erlebt hat und dann diesen Artikel liest, dann weiß man genau, was gemeint ist und sagt, ja, daran krankt unsere Gesellschaft. Und jetzt kann man natürlich hinten rufen, oh ja, das ist ja nicht okay und die Leute brauchen ja Kündigungsschutz und die bösen Unternehmer können sonst agieren und einstellen und entlassen, wie sie wollen. Auch das muss man hinterfragen, denn ganz, ganz viele, und ich glaube, das ist in den skandinavischen Modellen sogar ganz häufig so, ganz viele Leute sind ja in unserer heutigen Arbeitsmarktumgebung gar nicht wirklich schutzbedürftig. Also wenn ich morgen von meinen 10 IT-Ingenieuren 8 entlassen muss, dann werde ich die in aller Regel nicht in ein tiefes Loch von jahrelanger Arbeitslosigkeit und sozialer Hilfsbedürftigkeit stoßen, sondern wenn heute ein Maschinenbauingenieur oder ein IT-Ingenieur oder was auch immer auf den Arbeitsmarkt kommt, dann hat er morgen 10 Angebote in aller Regel, weil wir einfach viel zu wenige von diesen Leuten haben. Und da darf man schon fragen, ob dieses strikte Arbeitsrecht angemessen ist. Wenn ich Leute abfinde, auch wenn die nachher 5 Jahre da waren und ich die entlassen muss als großer Konzern und muss ihnen eine Abfindung zahlen, dann ist der Gedanke der Abfindung ja eigentlich, okay, die soll dich auffangen, damit du nicht strauchelst und wenn du dir einen neuen Job suchen musst und dich da irgendwo neu arrangieren musst. Dieses Argument verpufft natürlich, wenn der am nächsten Tag ein neues Jobangebot hat. Und da gibt's ja jede Menge Berufe. Wir haben heute so eine extreme Knappheit an Arbeitskräften, dass man durchaus hinterfragen sollte, ob das Arbeitsrecht in dieser Form angemessen ist und ob es nicht angemessen wäre, mal drüber nachzudenken, das maßgeblich zu verschlanken und auch zu flexibilisieren, mal vielleicht nach Skandinavien zu gucken, was sie da machen, oder in die Niederlande oder vielleicht auch in die USA, wo das aber sehr extrem ist, und zu sagen, vielleicht können wir uns da ein bisschen was angucken um unseren Unternehmen zu helfen und damit unsere Innovationskraft zu stärken. Das ist im Prinzip Stärkung von Innovationskraft um die Ecke gedacht. Das ist ja, ja sozusagen hinter der auf den ersten Blick sichtbaren Perspektive oder Grenze, was eigentlich die wesentlichen Treiber für diese Schwächen sind, die wir hier in Europa oder in Deutschland haben. Und das fand ich ganz spannend.
Ja, also vielleicht mal zur Erläuterung, also wie machen das die Dänen? Das nennt sich dann Flexicurity, also Wort Zusammensetzung aus Flexibilität und Security, Sicherheit. Dass die sagen, also es gibt deutlich lockerere und deutlich lockeren Kündigungsschutz. Das heißt, man kann Menschen, die in einem Unternehmen sind, einfacher wieder entlassen. Und wie du gerade sagtest, wenn der Bedarf nicht da ist, ich strukturiere um, dann werde ich diese Menschen schneller und einfacher los. Gleichzeitig ist die Sozial-, also, ne, dann kommt ja der große Aufschrei, und zwar zu Recht, was ist denn dann mit den Leuten, die dann entlassen werden? Die sind ja, wenn sie arbeitslos sind, sie brauchen eine soziale Absicherung. Und das machen die Dänen, indem sie eine sehr hohe Arbeitslosenunterstützung zahlen im Vergleich zum vorherigen Gehalt für eine gewisse Zeit. Das ist auch nicht unendlich, sondern ne, die Leute müssen ja dann oder sollen ja auch wieder an den Arbeitsmarkt herangeführt werden. Aber so wird halt verhindert, dass die Menschen, die dann entlassen worden sind, plötzlich völlig ohne Einkommensquelle sind. Und das Dritte ist dann, dass die Dänen ein sehr gut ausgebildetes Weiterbildungsprogramm haben. Das heißt also, Menschen, die dann ihren Job verloren haben, werden ein bisschen despektierlich sagt man immer, ja, das deutsche Arbeitsamt, auch wenn es die Arbeitsagentur ist, aber das deutsche Arbeitsamt macht dann irgendwelche Qualifizierungsmaßnahmen, die eigentlich für die Katze sind. Also so ist immer das Gefühl. Ich denke auch, das stimmt nicht. Auch da wird es Maßnahmen geben, die sinnvoll sind, Maßnahmen sind, die weniger sinnvoll sind. Dann tauchen die Leute einfach in der Statistik nicht auf. Aber das kriegen die Dänen auch besser hin, um Menschen dann weiter zu qualifizieren, damit sie wieder für den Arbeitsmarkt richtig attraktiv sind. Die Niederländer machen das ähnlich. Die haben noch etwas andere Ansätze, was so befristete Arbeitsverträge angeht. Die Sozialleistungen sind etwas schlechter als in Dänemark. Aber auch da ist die Förderung der beruflichen Weiterbildung. Und was die Niederländer noch besser machen, ist das ganze Thema Familienfreundlichkeit. Das heißt, die haben erkannt, dass auch Frauen ein wichtiger Teil des Arbeitsmarkts und der Wertschöpfung sind. Und die haben entsprechende Konzepte entwickelt, dass auch das funktioniert. Das ist so quasi als Familien. Das ist in Deutschland auch schwierig. Da hast du immer noch das klassische Familienmodell. Und das haben die Niederländer auch besser hinbekommen. Und das sind Punkte, ne? Also den Kündigungsschutz lockern, gleichzeitig aber soziale Absicherung sicherstellen, damit die Leute halt nicht in ein Loch fallen. Denn das ist ja gerade das, was du nicht willst. Die müssen ja wieder in den Arbeitsmarkt hinein. Und einen, ich sag mal, Stillstand vermeiden, dass du die Menschen, die dann ihren Job verloren haben, aktiv gefördert werden. Auch da brauchst du natürlich entsprechende Dynamik in den Arbeitsagenturen, damit die natürlich in der Lage sind, dort passende Angebote zu schaffen und nicht Angebote zu schaffen, die 10 Jahre alt sind. Also ich sag mal, jetzt gerade KI wäre ganz sinnvoll, wenn man den Leuten mal erklärt, was ist künstliche Intelligenz? Wir müssen jetzt ja keine neue KI entwickeln, aber sie sollen damit arbeiten können. Sie müssen mit dem Computer umgehen können. Und das sind so Punkte, ohne jetzt, ich sag mal, 10-Finger-Schnellschreibsystem zu lernen an der Schreibmaschine. Bewusst etwas despektierlich gesagt, aber ja, das ist so das Konzept, was die Niederländer oder die Skandinavier und auch die Niederländer halt entwickelt haben. Und
ja, du ganz hast gut noch ein Detail vergessen, Henrik. Ich glaube, die sind auch viel, viel restriktiver, was die Verpflichtung, einen Job anzunehmen, betrifft. Also wenn du da Jobs angeboten bekommst und die nicht nimmst, werden dir viel schneller Leistungen gekürzt. Also da gibt es viel mehr Druck sozusagen, der ausgeübt wird, dass die Leute wieder in Lohn und Brot kommen. Das nimmt ja bei uns teilweise total krasse Stilblüten an. Ich weiß noch, als ich unser Unternehmen in Erfurt geführt habe, kam mindestens einmal im Monat, kommt da irgendeiner mit einem Zettel vom Arbeitsamt in die Tür rein, fragt nach, wer ist denn hier der Chef, und erklärt teilweise sehr höflich, ja, also ganz distinguiert, sagen die, ob es mir was ausmachen würde, ihnen zu unterstempeln hier, dass sie sich hier vorgestellt haben. Sie brauchen das, damit das Geld weitergezahlt wird. Die habe ich natürlich immer wüst beschimpft und aus der Tür rausgeschmissen. Aber das klappt halt wahrscheinlich öfters doch ganz gut, sonst würden die das ja nicht machen. Ja? Die tingeln halt einfach durchs Gewerbegebiet und wenn die da halt dreimal Glück haben und irgendjemand sagt, komm, hier ist der Stempel, tschüss, dann sind die wieder paar Wochen safe. Ich weiß nicht genau, wie das läuft, aber dann haben die wieder ein bisschen Ruhe vom Arbeitsamt. Da habe ich mich beworben, die wollten mich nicht und haben gerade genug Leute, ist gerade schwierig und schon geht's weiter.
Ja, also sehe ich tatsächlich auch tatsächlich bei uns an der Hochschule. Die auch da kriegst du manchmal Bewerbungen auf Stellen, wo ich mir denke, also das ist doch eher eine Bewerbung
fürs Arbeitsamt.
Genau, ja, also so, das ist so ein bisschen der Eindruck, ohne diesen Menschen jetzt dazu nahe treten zu wollen, aber das passt so vorne und hinten nicht, dass so der Eindruck entsteht, dass, ja, also wie du sagst, man muss die Menschen dann motivieren, wobei, du hast ja gerade gesagt, wir haben ja diesen Fachkräftemangel. Ich denke, ganz wichtig ist, dass man natürlich als Person dann auch wirklich Bock hat, sich weiterzuentwickeln. Auch da hat man so ein bisschen das Gefühl bei manchen Menschen, da ist so eine Sättigung eingetreten. Ne? Man hat ausgelernt nach Schule, Ausbildung, Studium und dann passiert irgendwie nicht so eine richtige Weiterentwicklung, sondern dann ist man da in seinem Umfeld und da bleibt man dann die nächsten 40 Jahre. Also dieser Eindruck, ne, wie das bei unseren Eltern oder Großeltern war, du fängst bei einem Unternehmen an und bleibst da bis zur Rente. Ich glaube, dieses Denken ist heute, vor allem bei der jungen Generation, überhaupt nicht mehr so. Ich sage das unseren Studis auch. Ne, nach dem Studium, egal ob Bachelor, Master, geht erstmal raus, geht mal arbeiten und verdient euch mal eure ersten Meriten. Und nach 2 Jahren guckt ihr mal, ist der Job was für euch, macht da vielleicht doch keinen Spaß, habt da Perspektive im Unternehmen, habt da Aufstiegschancen und wenn nicht, dann bewerbt ihr euch mit einem guten Abschluss, aber mit Berufserfahrung auf den nächsten Job. Und weiterer Aspekt, und das sehen wir natürlich jetzt bei uns in der Region, jetzt im Hunsrück und auch hier mit Trier in der Eifel, dass natürlich ganz viele junge Menschen, die sind einfach sehr heimatverbunden, was ja jetzt nicht per se schlecht ist, aber die wollen gar nicht weg, sondern die wollen dann da bleiben. Das kann ja funktionieren, aber auch ein bisschen Dynamik, klar, dann die High Potentials, die wollen dann eher immer in die großen Städte, weil es dann da auch ein bisschen hipper ist, das Angebot besser ist. Aber das muss ja nicht sein. Also ich kenne das, ein Bekannter von mir ist bei der Bitburger Braugruppe. So, und Bitburg ist nun mal nicht der Nabel der Welt mitten in der Eifel. Aber das ist ein Weltkonzern, die Bitburger Braugruppe. Und die haben einfach Schwierigkeiten, natürlich High Potentials aus den Metropolen nach Bitburg zu locken. Da kannst du noch so einen Schnickschnack machen mit Familienfreundlichkeit und Kita und allen Schnick und Schnack. Nach 2 Jahren sind die weg, weil die sagen, ach, Bitburg ist vielleicht doch nicht so spannend. Da sind wenig, die bleiben. Und das ist natürlich auch ein Problem. Aber vielleicht muss man diese Dynamik, also ein Angebot haben, wobei ich jetzt tatsächlich nicht wüsste, wie man das machen kann. Aber diese Konzerne haben tatsächlich ein Problem damit, dass die Mobilität so ein bisschen fehlt und dann ja, musst du halt nehmen, was du kriegen kannst. Das ist halt auch nochmal ein Aspekt. Das ist natürlich im kleinen Land wie den Niederlanden, wo du, glaube ich, relativ schnell und flexibel sein kannst. Ein weiterer Aspekt noch ist wahrscheinlich dann auch dieses deutsche, ich kaufe mein Haus und da bleibe ich bis in alle Ewigkeiten. In anderen Ländern, Skandinavien,
ja, viel flexibler.
Auch Großbritannien, da ist das so, ja, ein Haus, ja gut, dann kaufst du halt und dann zahlst du es ab und dann
verkaufst du es halt aber irgendwann wieder.
Verkaufst du wieder. Und auch die Schweizer ticken ja so. Ja, interessanterweise, die Luxemburger, das kriege ich über meine Frau mit, die ticken auch so wie hier die Deutschen in der Region. Also auch die sind sehr bodenständig, sehr heimatbewusst und Luxemburg ist ja wirklich klein. Aber auch die haben jetzt nicht alle so den Drive, mal das ganz große Rad drehen zu wollen. Also das ist, und da hast du natürlich die Möglichkeit, viel flexibler auch in so einem Land zu agieren. Wobei da hast du natürlich jetzt nur mit Luxemburg Stadt nur eine Metropole. Und dann drumherum Deutschland, Frankreich, Belgien, kriegst du so Satellitenwohnstädte. Aber das, auch da fehlt so ein bisschen die Dynamik, glaube ich. Und das ist noch ein weiterer Aspekt, den man berücksichtigen muss, um ja einfach diese Dynamik in den ganzen Arbeitsmarkten, die Bewegung zu bekommen, um dann, und das war eigentlich der Ausgangspunkt, Innovation zu stärken, weil du dann einfach frischen Wind ins Unternehmen bekommst.
Genau, ja, ganz gutes Stichwort. Wir müssen jetzt, wenn wir nochmal zurückgehen zur Motivation des Themas heute, ja, da war ja die Frage, was gibt's denn eigentlich für Probleme bei uns, dass wir so innovationsschwach geworden sind? Was haben wir verlernt in den letzten 100 Jahren? Und da war ja ein Thema, dass wir halt inzwischen so wenig flexible Arbeitsmarktgesetze haben und einen womöglich an vielen Stellen zu hohen Kündigungsschutz, der für die Unternehmen sozusagen untragbar geworden ist, weil wir inzwischen ja uns in einem globalen Wettbewerb befinden. Das ist im Übrigen auch ein großer Unterschied zu den alten Zeiten, wo Deutschland so stark war. Da war das ja alles nicht so diffundiert wie heute. Heute ist wirklich der Markt völlig global geworden und wenn das Geld heute nicht in Deutschland investiert wird, dann wird es halt in den USA per Klick investiert. Das sind ja gar keine Entfernungen mehr, die waren es aber noch vor 50, 100 Jahren. Ja. Mhm. Also was müsste denn eigentlich geändert werden, damit wir wieder ein bisschen auf einen besseren Pfad kommen? Haben wir jetzt lang drüber geredet. Der Arbeitsmarkt muss massiv flexibilisiert werden. Und insbesondere, weil die betrifft ja die Innovationskraft, insbesondere muss ja natürlich für hochqualifizierte und hochbezahlte Arbeitskräfte flexibilisiert werden, weil man fragen muss, darf, haben die überhaupt so ein hohes Schutzbedürfnis heute? Ich glaube nicht. Das nächste Thema, was ja sozusagen darauf einzahlt, ist, man muss natürlich ein Klima schaffen, eine Umgebung, wo sich Risikokapital und Unternehmensgründer wohlfühlen. Ja? Wie kann ein Staat sowas schaffen? Zum Beispiel durch steuerliche Anreize. Gibt's null bei uns. Ja? Warum wird nicht ein steuerlicher Anreiz gesetzt? Die Deutschen fahren ja total auf Steuersparmodelle ab. Das können sie bei Denkmalimmobilien machen. Warum nicht bei der Investition in Startups, in innovative Unternehmen? Ja? Warum wird nicht Gründung und Unternehmertum viel mehr in der Bildung verankert als was Cooles, was es im Übrigen in den USA ist? Ja? Ja. Das ist bei uns wenn ich von unseren Absolventen, das weißt du so gut wie ich, wollen die allermeisten am liebsten Beamte werden und finden es viel zu anstrengend und zu riskant, Unternehmer zu werden. Da ist was richtig schiefgelaufen in unserer Gesellschaft, weil von dort geht keine Innovation aus, sondern von den Unternehmen geht Innovation aus. Also da muss, und das ist ja perfekte, da gehört ein staatliches Handeln hin. Anreize setzen, Steuerpolitik machen, die Kapital irgendwie in Kanäle lenkt und so weiter, ja. Einen super flexiblen Kapitalmarkt zu schaffen, so dass Börsengänge, M&A-Transaktionen und so, dass sowas unkompliziert, leichtgängig funktioniert, dass das liquide, gute Kapitalmärkte sind. Ja? Und vor allem braucht es natürlich, es braucht aus einer europäischen Perspektive jetzt, und wir reden ja heutzutage bei ganz vielen europäischen Themen immer davon, dass wir da konzertiert handeln müssen. Es braucht, glaube ich, auch bei diesem Thema gemeinsame europäische Ansätze. Jetzt wollen die Franzosen ganz große Schritte bei künstlicher Intelligenz machen, aber eben die Franzosen. Ja, warum machen das nicht die Europäer? Alle gemeinsam bündeln das Kapital und bündeln das Know-how. Wir haben einen irre großen Verwaltungsapparat in Brüssel, aber sowas kriegt er nicht auf die Kette.
Ja.
Und das ist, glaube ich, daran krankt es. Und das alles sind Punkte, die müssen dringend geändert werden, weil ich glaube, was vielen in dieser Diskussion gar nicht so klar ist, das ist unser Lebenselixier, Innovation. Ja. Wir haben jetzt im Gegensatz zu Herrn Putin und ein paar afrikanischen Despoten leider überhaupt gar keine Bodenschätze, mit denen man was anfangen kann im großen Stil. Ja. Sondern das Einzige, mit dem wir im großen Stil was anfangen können, sind Köpfe, Know-how und Innovationskraft. Ja. Und da sollten wir doch unsere ganze Liebe und unsere ganze Kraft und alles, was wir können, reinstecken, um da wieder ganz von mitzuspielen. Und glaubt man den Daten, tun wir das gerade nicht und spüren werden wir das in der Zukunft.
Genau, also da vielleicht nochmal zu ergänzen, es gibt diesen Global Innovation Index, also das ist ein Index, der von der, ich gucke mal nach, Weltorganisation für geistiges Eigentum, also WIPO im Englischen, mit ein paar Universitäten jährlich veröffentlicht, also seit 2007, die also verschiedene Indizes haben und bewerten, wie innovativ sind unterschiedliche Länder der Welt und leiten dann daraus auch Handlungsempfehlungen ab. Da sind wir jetzt in Deutschland gar nicht so schlecht. Also wir sind weltweit auf Platz 8. Amerikaner sind auf Platz 3 hinter der Schweiz und Schweden. Aber entscheidend ist eigentlich jetzt statt der Platzierung und der Bepunktung, welche Aspekte auch diese Organisation empfiehlt, damit wir wieder innovativer werden. Also sie sagen, die Basis in Deutschland ist immer noch sehr, sehr gut. Wir haben eine sehr, sehr gute MINT-Ausbildung. Im Vergleich zu anderen Ländern, also auch unsere duale Ausbildung im Vergleich zu anderen Ländern ist wirklich ein echtes Pfund. Dennoch müssten wir, und dann haben wir jetzt schon ein paar Mal diskutiert, ne, also unsere Forschungs- und Entwicklungsquote musste erhöht werden, weil andere Länder wie jetzt auch Japan oder Südkorea, also wirklich Innovationsführer, auch Israel ist ja in vielen Bereichen innovationsstark, müssten wir unser Budget erhöhen. Wir haben so ungefähr etwas über 3% des BIPs geht in Forschung und Entwicklung. Japan und Südkorea haben 3,5%. Also sind ja ähnlich starke Nationen wie wir. Dann zweiter Punkt, auch das haben wir schon mehrfach diskutiert. Wir brauchen halt einfach, was jetzt diese Forschung, die Innovation, den Transfer angeht, langfristige Planungssicherheit. Also ne, zum Beispiel diese Exzellenzinitiative, die ja vor vielen Jahren in Deutschland gestartet worden ist. Das ist mal eine langfristige Perspektive für die Universitäten, um dann entsprechende Forschungsstrukturen und Strategien aufzubauen. Auf der europäischen Ebene haben wir dieses Horizon Europe. Auch das ist hochkompetitiv, aber auch eine langfristige Forschungsagenda, die wir haben. Was brauchen wir in Deutschland noch? Was sagt jetzt der Index? Also ne, das ganze Thema Digitalisierung, das ist so ein Thema seit 40 Jahren. Also in Deutschland glaubst du immer noch, ja, das mit dem 5G ist ganz nett, braucht aber nicht. Das ist natürlich Quatsch, sondern wir brauchen eine moderne digitale Infrastruktur. Weniger Bürokratie und so weiter, das haben wir ja schon mehrfach diskutiert. Flexibilität, ne, das, was wir gerade diskutiert haben, sagt der Global Innovation Index nämlich auch. Wir müssen also die Flexibilität vor allem bei Hochqualifizierten verbessern, damit die in die Unternehmen kommen können. Denn wie du gerade sagtest, ne, die fallen relativ weich. Wenn die rausfliegen aus dem Unternehmen, finden die wieder einen neuen Job. Und wenn sie den nicht in München, dann in Berlin oder bei der Bitburger Braugruppe. Also muss man ein bisschen flexibel sein. Und da bin ich da halt 3 Jahre oder 5 Jahre und dann ziehe ich einfach weiter. Klar, das ist natürlich für so eine Familie, ne, wenn du dann dieses Familienleben hast, schon etwas schwieriger.
Aber wenn ich da was einfügen darf, da muss ich eben schon dran denken. Ich glaube, das Thema haben wir ja oft an verschiedenen sozusagen Instanzen. Aber ich glaube auch, das ist unser Sättigungsgrad von der Familie meiner Frau, die kommt ja aus der Pfalz her, von deren Opa, der hatte 8 Geschwister. Davon sind 7 in die USA ausgewandert, weil sie hier keine guten Jobs hatten, weil die Pfalz war damals teilweise, gab es Regionen, das war nicht so ganz reich. Ja. Da sind die so um die letzte Jahrhundertwende massenhaft in die USA ausgewandert. Und damals gab es keine Handys und gar nichts. Und das war damals eine Reise ins Ungewisse. Ich sage ja nicht, dass jemand jemand ohne Handy nach Neuseeland auswandern soll. Aber mit Handy nach Bitburg, wenn man aus Frankfurt oder was weiß ich woher kommt, das müsste doch eigentlich machbar sein.
Ich wollte gerade sagen, also man verliert ja die sozialen Kontakte nicht, ganz im Gegenteil. Das geht ja heutzutage relativ entspannt. Wobei ich überlege gerade, ist die Trump-Familie nicht auch aus der Pfalz dann in die USA?
Ja, der kommt aus Kaltstadt. Vor ein paar Jahren war der auch mal in Kaltstadt, wo es ein absolut sensationelles Restaurant gibt. Und da war er, in einem Restaurant war ich auch schon mal, da habe ich gedacht, ach siehste, wenn du mal wieder hingehst, musst du direkt mal gucken, weil es gibt ja so ein paar tolle Restaurants in der Pfalz. Wenn du dann auf Toilette gehst, gibt es auf dem Weg dorthin hunderte von Bildern mit allen möglichen Promis dieser Welt. Und da habe ich gedacht, oh, wenn ich wieder hier bin, muss ich unbedingt gucken, ob die ein Bild mit einem Trump aufgehangen haben.
Ich glaube, Olli Dietrich, der hatte auch mal so einen Sketch gemacht, da hat er quasi den Schwager oder Bruder oder irgendwie von Trump gespielt, aber so ein Pfälzer, der dann, sehr witzige Diskussion, die er da führt. Aber wir schweifen ab. was wollte ich sagen? Also genau richtig, ne? Diese Flexibilität brauchen wir. Was dann der Global Innovation Index, letzter Punkt noch, erwähnt, aber auch das haben wir ja gerade schon gesagt, ne? Stärkung von Gründungen mit mehr Wagniskapital und auch da wieder weniger Bürokratie. Also tatsächlich dreht es sich immer im Kreis.
Genau.
Und das ist jetzt ein Punkt, den muss jetzt unsere neue Bundesregierung, die sich jetzt ja finden wird, dringend angehen. Ich bin ganz ehrlich, im Moment fehlt mir noch so ein bisschen die Fantasie, dass das schnell angegangen wird. Vielleicht hilft der geopolitische Druck, aber es wäre zu wünschen, denn ich glaube, die Problemfälle sind alle klar benannt. Du wirst, glaube ich, keinen Spitzenpolitiker irgendeiner Partei finden, der das nicht verstanden hat. Das kann ich mir nicht vorstellen. Da muss jetzt halt nur endlich mal.
Da würde ich nichts, da würde ich nicht drauf wetten, Herr Terhesen.
Meinst du nicht?
Spitzenpolitiker, die nicht viel verstehen.
Also. Ja, gut. Ja. Aber ich sag mal, es gibt aber auch genug, die es verstanden haben und die da was machen könnten, wenn sie mal ein bisschen mutig sind. Denn auch das dürfen wir nicht vergessen, das wird natürlich erstmal wehtun, weil wir von unserem Wohlfühlfaktor ein bisschen mehr Risiko brauchen. Und das mag so ein bisschen so die deutsche Kultur, hat man so das Gefühl, nicht so richtig. Ne? Also ein bisschen ins Risiko gehen. Also ganz persönlich muss ich sagen, auch ich komme nicht aus diesem Umfeld. Ne? Ich komme aus einer Familie mit zwei Menschen, die im öffentlichen Dienst angestellt waren. Also ich kenne kein Risiko. Bei uns war alles safe. Und das ist natürlich so eine Sache, wenn du aus dem Umfeld kommst, also das Risiko ist halt relativ, also ist gering, vor allem wenn ich gut ausgebildet bin und auch richtig Bock habe, was zu machen. Ich glaube dann, bei mir war das damals so, als ich noch bei der Photovoltaikfirma war und dann wir hier nach Trier gekommen sind, weil meine Freundin in Luxemburg angefangen hat. Und zwar also dann auch auf eine befristete Stelle. Ich hatte ja eine unbefristete Stelle bei der PV, bei dem PV-Laden. Und da habe ich gesagt, pass mal auf, wir gehen jetzt nach Trier. Und ich habe gesagt, wenn er mir Homeoffice ermöglicht, mache ich weiter. Wenn er sagt, wollte er nicht, dann bin ich weg. Überlegt euch das. Und dann hat der Geschäftsführer gesagt, boah, bist ja gar nicht so schlecht und kannst auch mit Messer und Gabel essen, Thesen. Wir halten dich, wir ermöglichen dir das. Weil die genau wussten, ne, als ausgebildeter Physiker mit Berufserfahrung in der EE-Branche.
Was soll mir das einfinden?
Ja. Und dann haben die mir das ermöglicht. Na gut, jetzt als Beamter sieht man die ganze Weltlage natürlich sehr entspannt, wobei so entspannt sieht man sie ja nun auch nicht. Aber ich sag mal, dieses Risiko und dieses Bewusstsein, ja, es kann mal eine Zeit geben, die etwas schwierig wird und auch das muss ich mir irgendwie leisten können. Thema Security bei diesem Flex-Security-Konzept. Man muss die Leute irgendwie absichern. Die Luxemburger machen das übrigens. Ne? Also das Arbeitslosengeld aus Luxemburg ist deutlich besser als in Deutschland. Mhm. Also von daher, die fangen die Menschen etwas besser auf. Wobei ich jetzt nicht genau weiß, dazu kenne ich das Luxemburger Arbeitsmarktsystem, ist nicht gut genug, wie dann die Wiedereingliederung ins Berufsleben ist. Das kann ich jetzt tatsächlich gar nicht sagen. Aber ich glaube, das fehlt zu vielen und ich glaube, das muss man dann den Menschen auch so ein bisschen mitgeben. Wir müssen mal ein bisschen ins Risiko gehen. Der Kölner sagt, es hat ja immer Jod gegangen. Das ist jetzt nicht Kölsch, weil ich kein Kölner bin. Aber es wird schon. Wir müssen, glaube ich, einfach nur ein bisschen mutiger sein und dann, ja, also, es ist eigentlich klar, was gemacht werden muss und das ist jetzt nichts, was nur die Politik machen kann, sondern das müssen dann, glaube ich, auch wir als Gesellschaft machen. Und vielleicht ist das dieser vielbeschworene Ruck, der jetzt auch von außen auf uns ausgeübt wird, weil alte Freunde plötzlich wirre Gedanken haben in der Geopolitik. Lassen wir das mal so. Ja, du lachst. Mal gucken, ob dann die aktuelle oder die neue Bundesregierung dann auch so Dealmaking machen kann mit der amerikanischen Regierung.
Let's wait and see.
Ja, ja. Wir werden mal sehen, was passiert. Gut, ich glaube, also.
Also ich glaube, es wäre schön, wenn du den Artikel von der, das war ja von der Bocconi Business School, lad den doch mal, verlink den doch mal. Vielleicht gibt es jemanden, der sich den mal angucken will. Ich empfehle ihn unbedingt.
Genau, nee, den packe ich in die Shownotes zum Podcast, kann jeder mal reingucken. Und wenn da nochmal irgendwie Kommentare sind, also gerne uns schicken per Mail oder soziale Medien, dann nehmen wir das gerne nochmal auf. Denn sicherlich gibt es da auch kontroverse Ansichten, aber ich denke, in der Sache muss man, wenn man Hand aufs Herz legt, dem zustimmen. Denn sonst wird das mit diesem weiter so, wird nichts, denn Stillstand ist Rückschritt. Ne? Das ist die alte Weisheit, gilt leider weiterhin und gerade jetzt in diesem dynamischen globalen Umfeld. Wir schauen mal. Gut, Christian, dann besten Dank und bis zum nächsten Mal.
Bis bald.
Tschüss, Henrik. Ciao. Nächste Woche spreche ich mit Charlotte Senkpiel. Sie ist Forscherin am Fraunhofer ISE in Freiburg und hat an der Transformationspfadstudie maßgeblich mitgearbeitet. Wir unterhalten uns über die Kernaussagen dieser Studie, wie die Energiewende in Deutschland gelingen kann, damit wir 2045 klimaneutral sind, wie das Fraunhofer vorgegangen ist und ja, ob die Ziele überhaupt realistisch sind, damit wir unsere Energiewendeziele tatsächlich erreichen können. In 2 Wochen geht es ja wieder weiter, wie üblich, mit Christian Kamlott und mir. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.